Hallo zusammen. Vortragsthema ist MAL Making a Lisp. Es geht hier um ein Projekt, was ich vor einigen Monaten kennengelernt habe. Und erstmal vorab, ich bin nicht der Begründer des Projektes oder Maintainer oder dergleichen. Ich bin einfach nur jemand, der darauf gestoßen ist, da kontributiert hat, was Energie reingesteckt hat und findet, dass das Projekt halt eben auch ruhig mehr Leuten bekannt sein könnte. Und mir geht es halt eben diesen Vortrag halt eben darum zu zeigen, dass einen Interpreter zu bauen kein Hexenwerk ist. Oft hatte ich halt eben das Gefühl, wenn ich mit Leuten über Interpreter oder Compilerbau spreche, dass sie da weggedriftet sind, weil es ihnen inhaltlich zu hoch war, und das muss nicht sein. Man kann halt eben auch viel einfacher anfangen und so halt eben einen, wie ich finde, ziemlich interessanten Bereich der Informatik kennenlernen. Genau. Zu der Outline vom Vortrag. Das Ganze fängt mit einer Einführung an. Danach stelle ich das Projekt bzw. die Sprache MAL vor. Ich gehe durch die Implementierung und dann gibt es einen Ausblick. Wie kann man halt eben weitermachen, wenn man tatsächlich sich das angetan hat, oder was sind so weitere Informationen, die man danach sich anschauen möchte? So, zunächst einmal zu mir selbst. Mein Name ist Vassili Schneidermann, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Wirtschaftsinformatik-Student, beziehungsweise bin ich nicht mehr, weil ich habe meinen Abschluss bekommen und bin deswegen schön im Berufsleben drin. Aktuell bin ich Praktikant bei der BlueTIT GmbH. Das ist eine Softwareentwicklungsfirma, die alles Mögliche macht, sei es Apps entwickeln, Webanwendungen, was auch immer. Und dort programmieren wir unter anderem auch selber in Lisp, wenn auch in einem anderen Dialekt als dem hier vorgestellten. Genau, erreichen könnt ihr mich über E-Mail, finden könnt ihr mich auf GitHub. Ich habe zwei eigene Blogs da. Die handeln unter anderem von Emacs, nicht ausschließlich, aber doch weitestgehend. Und ja. Genau. Ich habe eigentlich mit Emacs angefangen, aber mich dann halt eben ein bisschen mehr da auf verschiedenste Lisp-Dialekte halt eben da mal ausgebreitet. Genau. Aber erst einmal würde ich gerne erstmal jetzt, wo ich mich kurz vorgestellt habe, von euch wissen, mithilfe einer kurzen Umfrage, wer von euch hat schon mal Lisp verwendet, beziehungsweise verwendet es immer noch oder gar beruflich? Könnten alle, die finden, dass sie das tun, mal kurz die Hand hochheben? Für einen Eindruck. Okay, das sind vor mehr, als ich erwartet habe. Okay, ja. Okay, ich natürlich auch. Ja. Hallo.
Viele Klammern.
Man gewöhnt sich dran. So nach einiger Zeit sieht man die Klammern auf einmal nicht mehr und fragt sich, warum die Klammern andere Leute irritieren. Aber gut. Gut. Das ist ein Thema, das können andere Leute viel besser erklären. Ja, genau. Ich hoffe, dass hier vielleicht mit diesem Vortrag halt eben doch ein paar Leute mehr dazu angestiftet werden, Lisp selber zu verwenden. Genau. Erst einmal zunächst zur Motivation. Lisp, das ist, falls das jemand von euch kein Begriff ist, das ist eine Familie von Programmiersprachen. Eine ziemlich alte, Anfänge sind in den 50ern vorhanden und noch vor allem eine noch überlebende, weil es gab eine Menge Programmiersprachen dieser Zeit und relativ wenige davon haben überlebt. Die andere große überlebende Programmiersprache dieser Zeit wäre Fortran gewesen, was halt eben eher den wissenschaftlichen Weg eingeschlagen hat und heute immer noch relevant ist. Es gibt zahlreiche Libraries, die davon noch in Mathematikumgebungen verwendet werden. Und ja, diese Dialekte von Lisp sind relativ einfach erlernbar. Allerdings sieht es halt eben aus, als wenn die ganzen Feinheiten, die dahinter stecken, halt eben weniger intuitiv. Dazu gehören so Sachen wie zum Beispiel Quoting, Makros, was eigentlich ein Environment ist, wie Eval funktioniert und viele, viele mehr. Man kommt ganz gut damit davon, diese Feinheiten nicht so genau zu kennen. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass man diese ganzen Sachen viel, viel besser verstehen kann, indem man selber ein Lisp implementiert. Es ist vollkommen egal, welches das ist. Je einfacher, desto besser. Aber ich glaube, das ist halt eben der Weg, um halt eben da schlauer daraus zu werden. Das Projekt, was ich vorstelle, MAL, finde ich in vieler Hinsicht ideal. Es gibt noch andere Projekte. Einige von euch werden vielleicht Tutorials gefunden haben, wie man Lisp-Interpreter baut. Aber ich finde dieses halt eben am geeignetsten und hoffe euch mal in diesem Vortrag zu zeigen, warum genau. Ich selber habe MAL implementiert in drei verschiedenen Sprachen. Einmal in Emacs Lisp, das ist die Erweiterungssprache von dem berühmten Texteditor Emacs, von anderen Leuten auch als Betriebssystem eher bekannt. Einmal in Chuck, das ist eine Audioprogrammiersprache, die ist extra für Real-Time-Verarbeitung von Audiowellen gedacht. Und einmal in PicoLisp, das ist ein, ich würde fast schon sagen, esoterischer Lisp-Dialekt, der hauptsächlich von seinem eigenen Autor verwendet wird und von dem er aus selber lebt, also selbstständig damit sein Geld damit macht. Genau, es gibt noch viele andere Implementierungen davon selbst, das heißt also, ihr könnt dafür nutzen, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne eine vorhandene Implementierung nochmal in dieser Programmiersprache schreiben oder was ganz, ganz anderes nutzen, aber so viele andere Sachen sind da nicht frei. Genau. Okay, jetzt zu der großen Frage, was eigentlich ist MAL? Nun, das sind mehrere Sachen, die sich hinter diesem Projekt verbergen. Einerseits haben wir eine Minimalprogrammiersprache, Diese Programmiersprache ist inspiriert von Clojure, einem relativ neuen Lisp-Dialekt, der in 2008 aufgetaucht ist. Der zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er auf der JVM läuft, also eine Programmiersprache ist, die halt eben nach Java, Class, Bytecode kompiliert und der relativ viele Leute angezogen hat und der deswegen schon interessant ist für Leute, die sich überlegt haben, ob sie jemals durch das Erlernen von Lisp vielleicht eine neue Arbeitsstelle finden könnten. Unter anderem verwende ich ihn auf der Arbeit. Genau. Es ist zudem eine Lisp-Implementierung in sehr, sehr vielen Sprachen, inklusive MRL selber. Genau, das heißt also, der Interpreter wurde einmal in der Programmiersprache selbst geschrieben. Es ist auch unter anderem auch ein Test, um zu sehen, ob die eigene Implementierung gut genug ist, dass sie halt eben so ein Programm, nämlich ein Interpreter, in sich selbst halt eben korrekt ausführen kann. Diesen Test muss man bestehen, damit die Implementierung überhaupt sich qualifiziert, um eingereicht zu werden und Teil des Projekts zu werden. Es ist ein Showcase, so in etwa wie auf der Website Rosetta Code, falls ihr es nicht kennt. Das ist eine Sammlung von verschiedensten Aufgaben, wie zum Beispiel kehre eine Liste um oder lies eine Datei ein, von der viele Lösungen in sehr, sehr vielen Programmiersprachen gezeigt werden. Und ich finde, das ist aber ein besseres Showcase, weil es zeigt halt eben eine praktikablere und schwierigere Aufgabe, an der halt eben man die Stärken und Schwächen der Programmiersprache gut erkennen kann. MRL selbst beinhaltet eine Anleitung zum Interpreterbau. Das ist ziemlich interessant, weil es gibt viele, viele Interpreter da draußen, die von den Autoren nur geschrieben wurden, um zu demonstrieren, dass es geht, aber sonst nicht viel mehr sind. Um sie zu verstehen, muss man sie erstmal lesen. Bei MRL ist es anders, weil da hat man einen ganzen Guide, anhand dem man es viel besser nachvollziehen kann, wie das eigentlich funktioniert und wie man es selber nachbasteln kann. Es ist also, da es ja eine Anleitung ist, auch ein pädagogisches Werkzeug, finde ich, weil man dadurch halt eben lernt, wie das Ganze funktioniert und an welchen Stellen man sich da halt eben weiterbilden kann, was die Reise durch den Fachbereich PLT in der Informatik angeht, also Programming Language Theory, wo man halt eben überlegt, wie man eine Sprache designt und wie man sie am besten implementiert. Und zu guter Letzt, MRL selber ist einbettbar. Solltet ihr zum Beispiel mal ein Spiel in C-Sharp schreiben für Unity, könntet ihr einfach die MRL-Implementierung in C-Sharp mit reinnehmen in das Projekt und auf einmal euer Spiel skripten. Eine angenehmere Sprache als mit C-Sharp und neu kompilieren jedes Mal. Und das an sich ist schon ganz cool. Ich halte aktuell Korrespondenz mit jemandem, der genau das vorhat zu tun und mich fragt bezüglich, wie man das halt eben besser geeignet dafür macht. Genau. So, die nächste Frage dann an der Stelle ist, warum nicht irgendein anderer Lisp-Dialekt? Die klassische Alternative wäre zu Scheme. Es gibt noch Common Lisp, aber das ist relativ groß, eher für einen industriellen Zweck gedacht und braucht sehr, sehr viel mehr Zeit zum Implementieren. Nun,
gibt Scheme. Gibt es Änderungen zu den Schemen?
Ja? Sorry, kannst du das wiederholen?
Entschuldigung, für
ja.
GIMP, ne? Also
ja,
die
genau.
Erweiterungen, also da
ja.
So Programmierschnittstellen.
Ne? Genau, ja. Das hat die Scheme-Implementierung dann noch mehrfach gewechselt, meine ich. Und ja, aber es geht immer noch, dass da drin so Skripten, auch wenn Leute eher lieber Python oder C++ verwenden fürs Erweitern. Wahrscheinlich, weil da drin mehr verfügbar ist. Genau, ja. Also Scheme ist deutlich größer. Einer der Standards, die Leute gerne implementieren, ist R5RS. Diese Revision hat 50 Seiten. Das ist schon halt eben mehr als MRL. Das hat zwar keinen Standard, aber ich würde ihn auf 10 bis 20 Seiten einschätzen. Es ist wesentlich herausfordernder. Es gibt einige Konstrukte da drin, die nicht wirklich einfach implementierbar sind. Das berühmteste davon ist Call with Current Continuation. Das glaubt es, eine komplett neue Kontrollstrukturen einzubauen, wie zum Beispiel Coroutine und dergleichen. Hygienische Makros, das wären also Makros, bei denen halt eben man nicht die Möglichkeit hat, dass man aus Versehen da Effekte da drin einbaut, wie zum Beispiel, dass neue Variablen drin definiert werden, obwohl man das eigentlich nicht vorhatte zu tun. Und schließlich, ja, der ganze Standard an sich selber oder andere Features wie der numerische Tower, also eine komplette Umsetzung von Arithmetik, welche so keine komischen Grenzfälle drin hat. Ja. Allgemein hat man bei Scheme weniger Hilfestellung. Es gibt zwar einiges an Büchern, aber nichts wirklich Umfassendes, was man einmal in einem Wochenende durcharbeiten kann. Das ist eher so für einige Leute schon eine Lebensaufgabe, da etwas halt eben auf die Beine zu stellen. Genau. Die Programmiersprache Scheme, finde ich, ist etwas weniger praktikabel als Clojure. Das liegt hauptsächlich daran, dass man weniger eingebaute Datenstrukturen wie Hashtables drin hat. In der Hinsicht ist halt eben Clojure doch interessanter. Und ja, noch andere Programmiersprachen, die keine Lisp-Dialekte sind, wären zum Beispiel Forth. Das hat, wie ich den Eindruck habe, eher den Anklang bei Hardware-Hackern, also Leute, die andere CPU-Architekturen spannend finden oder auf Mikrocontrollern programmieren. Oder auch Smalltalk. Dafür habe ich bisher keine Ressourcen gefunden, aber ich bin mir sicher, dass es draußen Leute gibt, die sowas gerne implementieren wollen. Vor allem, wenn sie eine auf OOP-basierte Sprache haben wollen, da das so ziemlich die ist, die das überhaupt populär gemacht hat. Genau. So, kommen wir jetzt zu MRL selber. Dazu möchte ich ein bisschen Historie geben. Der Autor von dem Projekt ist Joel Martin. Der ist auf GitHub als Kanaka verfügbar. Sein Projekt wurde inspiriert durch ein Lisp, was in Bash 4 geschrieben ist. Zur Erinnerung, Bash ist eine Shell-Scripting-Sprache. Es gibt relativ wenig Konstrukte drin. Es ist eine große Herausforderung darin, ordentlich zu programmieren, geschweige denn sowas zu tun wie fortgeschrittene Arithmetik. Aber er hat es hinbekommen. Und ja, dieses Projekt dient als Inspiration. Wie weit kann man das noch treiben? Gibt es eine noch schwierigere Programmiersprache, in der man sowas tun wollen würde? Und der Autor hat eine gefunden, nämlich GNU-Make, was ein bekanntes Build-System ist, in welchem man so Herausforderungen hat, wie zum Beispiel, dass keine Zahlen verfügbar sind. Er hat also selber Additionen dergleichen implementieren müssen. Und deswegen hieß das Projekt am Ende dann Make Lisp. Allerdings hat er dann festgestellt, bei seinem nächsten Versuch zu implementieren, dass er gewisse Gemeinsamkeit drin gefunden hat, hat aus denen einen Guide gemacht und dann das zu Make Lisp umbenannt. Genau. Paar Fakten zum Projekt selber. Es ist auch unter der MPL 2.0 lizenziert. Das heißt, also, die ist kompatibel so ziemlich allem drum und dran. Ob man kontributierten Code als eigene Basis für eigene Projekte wiederverwenden wird, ist fraglich. Das müsste ich irgendwo mal noch abchecken. Und ja, also solltet ihr mal vorhaben, das als Grundlage für einen eigenen Programmiersprache zu verwenden? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Genau. Contributors hat das Projekt mittlerweile über 50 Stück. Das ist ein ganz guter Faktor, weil es da draußen eine Menge Projekte gibt, die an denen entweder nur der eine Entwickler gearbeitet hat oder vielleicht noch ein zweiter Mutiger mal einen Drive-by-Patch hinzugegeben hat. Das ist bei ML interessanterweise nicht der Fall und ein gutes Zeichen für das Projekt selber. Es gibt mittlerweile 63 Implementierungen, habe ich heute nur noch mal nachgeprüft. Die meisten stammen vom Autor selbst plus einer weiteren Person, die er früh für das Projekt begeistern konnte. Drei davon sind von mir. Es gibt 11 Schritte, die man bei diesem Interpreter vollenden muss. Und insgesamt bietet das Ding 36 Unit-Tests an. Das heißt also, wer schon immer Test-Driven-Design schön fand, kann sich halt eben daran mal versuchen, ob das so praktikabel ist. Genau. Kommen wir zur Sprache selber. Diese kann man am ehesten als ein abgespecktes Closure beschreiben. Wenn ich mal anschaue, was halt eben da drin fehlt, sind das so Sachen wie Namespaces. Man kann den Code, den man da eingibt, nicht sinnvoll organisieren. Man ist halt eben auf eine Datei, die vielleicht noch eine andere Datei lädt, festgehalten, aber so Sachen wie von einem Namespace in einen anderen wechseln oder Imports zu haben, gibt es da nicht. Es gibt keinen Support für Concurrency. Gut, zugegebenerweise verwendet Closure da vieles von der JVM wieder. Von daher ist das verständlich. Lazy Sequences sind komplett abwesend. Das heißt, man muss eine Liste haben und diese kann nicht unendlich lang sein. Es gibt keine Protokolle oder Multimethods, was hauptsächlich nette Abstraktionsfeatures sind. Und First-Class-Interop kann man implementieren, muss man aber nicht. Das ist halt eben keine Voraussetzung. Bei MRL stehen ganz, ganz andere Sachen im Vordergrund, als dass sich möglichst gut mit der Sprache integriert, in der man es implementiert hat. Genau. Wir haben die gängigen Datentypen. Einmal die drei Konstanten für Truthiness, also True, False und Nil. Genau, dann noch die Skalartypen wie Ints, Strings, Symbole und Keywords. Dabei ist zu bedenken, dass Symbole kann man sich halt eben vorstellen wie fast wie Strings, außer dass man sie halt eben als bevorzugt als Keys verwendet oder halt eben als ein Bezeichner für einen Platzhalter oder dergleichen. Das kann man sich vorstellen wie das X in einer Gleichung. Etwas anders, etwas gebunden sein kann. Genau. Keywords sind sehr ähnlich dazu, werden aber irgendwie auch nur in Hashmaps verwendet. Wir haben sonst von den zusammengesetzten Datenstrukturen Listen, Vektoren, welche andere Leute als Arrays kennen, Hashmaps und schließlich Atoms, was die einzige mutable Datenstruktur ist. Interessant daran ist, dass alle anderen immutable sind. Das heißt, man kann nicht sagen, dass eine Liste auf einmal ein Element weniger drin hat, sondern man muss gleich eine neue erzeugen, mit der weiterarbeiten. So, die Sprache selber unterstützt ja einiges an Features, was sie erstaunlich geeignet macht für Scripting. Dazu gehören so Sachen wie Variablen, Funktionen, man hat ganzen Zugriff auf Environments, Closures, Tailcore Optimization, eingeschränkten Zugriff auf Dateien plus auf die Konsole, Eval, Quoting, Markov Exceptions und schließlich noch Metadaten. Das an sich ist ziemlich viel, es fehlen noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel eine gute Standard-Library, um das wirklich, wirklich praktikabel zu machen, aber die kann man sich halt eben selber nachbasteln, wenn man es einem wirklich am Herzen liegt. Ja, von den weiteren Statistiken her haben wir 57 eingebaute Funktionen, die sind halt eben nötig, damit es überhaupt möglich ist, einen Interpreter in der Sprache selber zu schreiben. Wir haben dabei 10 besondere Funktionen, diese behandeln halt eben ihre Argumente je nach Situation anders. Beispiel dafür wäre sowas wie ein If. Das darf zum Beispiel nicht einfach alle Zweige davon evaluieren. Und wir haben 3 benutzerdefinierte Funktionen, darum not. Genau, die Sprache an sich reicht für Self-Hosting aus. Das heißt also, man muss nicht den Funktionsumfang eines Scheme haben, um halt eben sowas wie einen Meta-Zirkel-Interpreter drin zu haben. Ups, oh, verdammt. Okay. Ja, da musste ich einmal die PDF einmal neu laden. So, genau. Ich werde an der Stelle jetzt nicht die gesamte Sprache vorstellen, weil das wahrscheinlich viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen wollen würde, sondern einfach mal ein paar Beispiele nachher zeigen, bei denen oft halt eben etwas angezeigt wird, eine Form, und zu was sie evaluieren würde, also was ihr Wert ist, wenn man sie einmal durch den Interpreter jagt. Genau. Die Literale sind relativ unspektakulär. Zahlen evaluieren zu sich selber, gleiches gilt für Strings und so weiter. Für Symbole ist das besonders, weil normalerweise, wenn man einen Symbolinterpreter eingibt, der den Wert des Symbols nachschlägt. Damit man es unterbindet, muss man ein Quote davor tun. Das heißt also, Quote bars wird zum Symbol bars evaluieren. Es ist also beabsichtigt, dass das Quote nicht in der Ausgabe auftaucht, weil es ist ein Symbol anstatt eine besondere Syntax, um zu sagen, wir möchten nur das Symbol haben. Genau, die True-Syntax-Konstanten, die evaluieren ebenfalls zu sich selber. Genau. Für die zusammengesetzten Datenstrukturen, die Listen-Syntax, die ist einfach Anfang also es ist einfach erstmal eine runde Klammer, die Listen-Elemente durch Spaces getrennt und eine schließende runde Klammer. Wie bei Symbolen gilt hier auch, dass normalerweise die Listen-Syntax was ganz anderes bedeutet, nämlich wende eine Funktion an, aber mit dem Quote-Zeichen unterbinden wir es. Wir sagen, interpretiere diese Liste, wie sie ist, und es wird die Liste zurückgegeben. Bei Vektoren haben wir das nicht. Ein Vektor evaluiert seine Elemente und Maps schließlich haben eine Syntax, bei der wir geschweifte Klammern haben und einmal der Schlüssel und danach der Wert folgt, das sind abwechselnd. Genau. So, kommen wir zu tatsächlichem Anwenden von Funktionen. Das allereinfachste Beispiel, was mir eingefallen ist, ist 1 und 1 zusammen zu zählen. Dafür sieht die Syntax ein bisschen ungewöhnlich aus. Wir haben die Funktion an erster Stelle in der Liste und danach die Argumente. Das hat ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, dass Operatorpräzedenz kein Problem mehr ist, aber braucht ein bisschen Zeit, um sich dran zu gewöhnen, insbesondere. Ja, genau. Genau, ja. So wäre die. Es gibt Programmiersprachen, die haben genau die haben das Gegenteil davon wie Forth. Unter anderem auch uralte Taschenrechner. Beziehungsweise etwas modernere Taschenrechner, welche wie BC, glaube ich, der hat auch diese Syntax. Genau, ja. Ja, aber den hat man ja eben im Vorinstallier auf einem normalen Linux-System und kann ihn mal ausprobieren, wenn man sowas mal ausprobieren möchte. Genau. Ja, ich habe noch ein paar weitere Beispiele reingetan, wie zum Beispiel Zugriff auf Sequenzen. Das erste Element rauszufinden, dafür haben wir die Funktion first. Die Funktion rest nimmt einfach den Rest der Liste und gibt ihn dann wieder zurück. Hierbei interessant ist, dass wir haben anfangs einen Vektor, aber es wird bei dem Zugriff darauf eine Liste daraus gemacht. Warum das so ist, ist mir noch nicht ganz klar, aber ich nehme einfach mal an, dass die Autoren hier Clojure möglichst stark spiegeln wollten. Um auf Hashtables zuzugreifen, haben wir die Funktion get. Diese bekommt einen Key und eine Hashtable. Und weil in dieser Hashtable nur ein Key drin ist mit einem Value und der rein zufällig genau dem spricht, auf den wir zugreifen wollen, kriegen wir hier 42 raus. Genau. Schließlich haben wir hier eine relativ mächtige Funktion readString. Die nimmt Programmcode in Form eines Strings und gibt einem die Datenstrukturen, zu denen er interpretiert werden würde. Das heißt also, dann können wir auf den Parser für die Sprache selber zugreifen und am Ende eine Liste zurückbekommen, weil Programmcode in Lisp eigentlich nur Listen sind. Diese Eigenschaft klingt nicht spektakulär, ist aber ziemlich wichtig, wenn es später an Makros geht, weil diese sehr stark ausnutzen. So, etwas fortgeschrittener Codebeispiele. Hier haben wir Conditionals. Die gibt es in zwei Formen. Einmal das altbekannte if. Das hat als erstes Argument eine Bedingung. Diese wird evaluiert. Und je nachdem, ob sie als truthy oder falsy anerkannt wird, also wenn halt eben der Wert nil oder false ist, beziehungsweise irgendwas anderes, wird einer der beiden Zweige halt eben evaluiert. In unserem Fall ist 1 und 1 gleich 2, also kommt dabei yay raus. Cont ist eine allgemeinere Variante davon. Diese erlaubt beliebig viele Zweige. Die muss man halt eben dann nebeneinander angeben und zwecks Lesbarkeit tun wir dann eine Newline zwischen jedem Wenn-Dann-Zweig da rein. Hier habe ich das genauso strukturiert wie das if und für den Alternativfall, falls nichts davon zutrifft, als else-Keyword genommen. Ja, wir können Variablen definieren. Dafür haben wir halt eben die def-Ausrufezeichen-Special-Form. Diese bekommt einen Variablen-Namen, den es nicht evaluiert, und einen Wert, den es evaluiert. Das heißt also, dann können wir sagen, x soll ab jetzt sofort den Wert 1 haben. Wenn wir temporäre temporäre Sachen haben wollen, wie zum Beispiel, wenn wir eine Zuweisung machen in einem Funktionskörper in einer Sprache wie Lua oder C, dann verwenden wir dafür let. Das ist zwar ein bisschen umständlicher, aber es ist halt eben dafür sehr, sehr viel eindeutiger, wie lange diese Variable halt eben diesen Wert hat. Das können wir halt eben da sehen an dem weiteren fortgeschrittenen Beispiel, wo wir einmal let auf, wo wir einmal x auf 3 binden, einmal den Wert von x innerhalb dieses lets erhöhen und dann auch x nochmal betrachten. Danach ist nämlich x 1, trotz der ganzen Manipulation im let da drin. Das heißt also, das def hat sich nur auf diesen einen Wert, den es da temporär bekommen hat, ausgewirkt. Genau. Noch ein paar weitere Beispiele. Der Guide selber hat eine Definition für die Funktion not. Das ist in vielen Sprachen ein besonderer Operator, aber hier muss ja das nicht sein, weil mit einem if können wir das wunderbar nachbasteln. Hier ist halt eben interessant, dass wir haben keine besondere Funktion, definiere Funktion, sondern eine für definiere etwas auf Top-Level und einmal eine für baue eine Funktion für mich zusammen. Das Konzept ist allgemein als Lambda bekannt, in anderen Sprachen auch als proc oder procedure oder was auch immer. Und ja, es nutzt halt eben das if, um zu gucken, ist das Ding truthy? Wenn ja, gibt false zurück, weil das die logische Negation davon ist, ansonsten true. Und wie man sieht, funktioniert das wunderbar für die eingebauten Konstanten. Ja, ein weiteres, etwas komplexeres Beispiel zum Laden einer Datei. Dafür definiert man halt eben eine Funktion, welche einen Dateinamen annimmt. Und diese macht ein bisschen String-Manipulation. Genauer genommen baut es einen String zusammen, der mit Klammer auf do anfängt. Das führt mehrere Sachen hintereinander aus und gibt das letzte, die letzte Form da drin wieder zurück. Das wird einen gelesen, um daraus Code zu machen. Und diesen Code kann man von eval evaluieren. Das heißt also, was da passieren würde, wäre, es guckt sich alle diese Statements an und führt diese nacheinander aus. Das einfachste Makro, was mir eingefallen ist, ist das Comment-Makro. Das gibt es so tatsächlich auch in Clojure. Das nimmt beliebig viel Code an und ignoriert diesen, gibt einfach nils zurück. Das können wir dem nutzen, wenn wir feststellen, oh, diesen Code brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir wollen ihn stehen haben, zwecks illustrativer Zwecke, und ignoriert diesen einfach. Es wird hier also nil evaluiert. Das ist kein wirklicher Satz für Kommentare, weil ein echter Kommentar wird einfach komplett ignoriert und evaluiert zu nichts, aber immer noch sehr praktisch zu haben. Wir haben Exceptions. Wenn wir probieren, 1 durch 0 zu teilen und keinen Bock haben, das in ein Comment-Makro zu verfrachten, können wir sagen, probier das aus. Wenn es fehlschlägt, guck dir in dem zweiten Teil von dieser Special-Form an, was es ist, und wenn ja, dann tue was. In dem Fall ist tatsächlich eine Exception geflogen und es wird halt eben etwas geprintet, nämlich Prevented Doom. Der Rückgabewert davon ist nil, weil Print keinen sinnvollen Rückgabewert haben kann und deswegen einfach nil zurückgibt. Ja. Wir können Rekursion verwenden, das werden wir sogar ziemlich oft tun müssen, weil es keine Looping-Konstrukte in dem Sinne gibt. Das ist vollkommen okay in der Sprache, weil wir extra dafür eine Optimierung drin haben, die diese äquivalent macht zu normalen Looping-Konstrukten. Und da führen wir Konstruktion. Ja, eine Fakultät kann man relativ einfach ausrechnen, wenn man sich darauf besinnt, dass wir dafür ja die Zahlen 1 bis n miteinander multiplizieren. Das heißt, wir nehmen einmal eine und multiplizieren sie mit der nächst kleineren, bis wir irgendwann mal 1 erreicht haben. Und wie man sieht, evaluiert Fact 4 zu 24. Hier ist eine etwas komplexe Rekursion für so eine Hilfsfunktion, die ich bisher noch nicht gefunden habe, einmal Reverse. Das tut, wie der Name schon suggeriert, würde es eine Liste umkehren. Das heißt also, dafür habe ich mir eine temporäre Hilfsfunktion definiert, welche ihren Zwischenstand behält in einem Akkumulator. Genau, dieser schnappt sich einmal das erste Argument, guckt an, ob es überhaupt so truthy ist, ob es überhaupt hier keine leere Liste ist. Wenn ja, dann, wenn es halt eben diese Hilfsfunktion mit dem Rest der Liste zusammen mit der Kombination von dem Anfang der Liste mit dem Rest halt eben an. Wenn man das wiederholt anwendet, wird man dann eben am Ende eine umgekehrte Liste herausbekommen. So, genau. Ja, zur Hilfestellung, die einem MRL da leitet, im Vergleich zu anderen Projekten wie Scheme oder solchen Tutorials wie Build Your Own Lisp. Es gibt vorgefertigte Make-Targets. Das heißt also, man kann das Projekt einmal auschecken, man erstellt ein minimales Grundgerüst, also man schreibt den Namen seiner Implementierung rein, wie man genau da einen Zwischenschritt ausrühren würde. Und dann kann man einfach Make, Test und irgendeinen Schritt angeben und es wird automatisch der Test für einen ausgeführt. Man muss also nichts mehr manuell machen, sondern könnte sich eigentlich im Prinzip komplett test-driven design-mäßig da weiter dran arbeiten. Es gibt sehr viele Unit-Tests, die einen dabei unterstützen. Es könnten mehr werden. Es gibt mittlerweile immer wieder mal Situationen, wo halt eben irgendein Test nicht ansteht, man später Probleme beim Debugging hat. Aber es wird sehr, sehr viel abgedeckt. Das Projekt selber verwendet Continuous Integration. Das heißt also, wenn jemand eine Implementierung einreicht, dann würde automatisch gecheckt werden, baut diese, laufen alle Tests für sie durch in beiden Modi? Und wenn ja, dann ist das ein gutes Zeichen, man kann einfach weitermachen. Wenn nein, muss man den da selber noch nachfixen. Das ist übrigens auch ganz gut, um mal dem, wenn irgendwelche Änderungen in der Sprache vollzogen werden, dazu gucken, ob alle Implementierungen damit klarkommen oder angepasst werden müssen. Schließlich gibt es den Guide selber. Dieser besteht aus einer überschaubaren Anzahl an Schritten. Es gibt ein Cheat-Sheet für Leute, die das Prozedere schon ein paar Mal hinter sich hatten und eigentlich nur die ganz, ganz grundlegenden Schritte nochmal kurz zusammengefasst haben möchten. Die Implementierungsschritte selber sind überschaubar. Man könnte das Projekt, wenn man sich relativ schnell anstellt, in einem Wochenende lösen. Ich habe mir dafür ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und es probiert eine Balance zwischen Aha-Momenten und Schwierigkeit zu finden. Das heißt also, oft gibt es viele, viele Ansätze, etwas zu lösen, aber es wird halt eben vorgegeben, was der einfachst mögliche wäre und den hält man sich auch, außer man kann nicht anders. Genau. Die Community selber ist relativ klein, aber sehr hilfreich. Es gibt einmal einen IRC-Channel auf dem Freenode-Netzwerk, Router MAL, da bin ich auch selber zu finden. Man kriegt in der Regel Antworten, wenn man wünscht, ein bisschen abzuwarten. Und man kann sie natürlich auch auf GitHub selber erreichen. Das heißt, wenn man irgendwelche Verbesserungsvorschläge hat, kann man einfach ein Ticket aufmachen und kriegt dafür noch eine Rückmeldung. So, kommen wir zum Hauptteil, nämlich wie sieht das eigentlich mit den Implementierungsschritten aus? Erst einmal, solltet ihr den Schluss gefasst haben, dieses Projekt mal auszuprobieren, müsst ihr eine geeignete Implementierungssprache auswählen. Theoretisch kann man jede Sprache nutzen, die Turing vollständig ist. Ob das praktikabel ist, ist eine ganz andere Frage. Ich habe hier eine Liste von abstrusen Beispielen, die schon Implementierung haben, mal zusammengestellt. Also AWK ist eine, wie soll ich sagen, Report-generierende Sprache, wurde entwickelt zu einer Zeit, als Perl noch nicht bekannt wurde, überhaupt existierte. Das weiß ich gerade jetzt nicht so genau. Ja, ist jedenfalls sehr, sehr alt. Und damit hat man eben Reports erstellt, wie zum Beispiel grase einmal unsere flache Ersatzdatenbank mal ab und baue daraus eine E-Mail zusammen. Bash, das gibt es jetzt auch. Das ist jetzt der Satz für Gherkin mittlerweile geworden, weil das Projekt zugunsten dessen deprecated wurde. Das heißt also, wenn jemand mal, aus welchem Grund auch immer, einen Lisp-Interpreter in Bash braucht, soll das Projekt verwenden. In Chuck, das ist eine, die ich selber eingereicht habe, in Emacs Lisp. Das habe ich gemacht, nachdem ich festgestellt habe, dass es einen Vim-Skript gab, was die Erweiterungssprache vom Texteditor Vim ist, aber keinen eLisp und dachte, dass dieser Umstand gefixt werden sollte. Genau, es gab eine in Logo, kurz nachdem ich einen Chuck gemacht habe, weil einer der Kontributoren meinte, ja, ist ja schön gut, dass du was in der Audioprogrammiersprache gemacht hast, aber ich muss noch einen draufsetzen, nämlich jetzt eine Grafikprogrammiersprache. In dieser, dies ist eigentlich am bekanntesten dafür für die Turtle-Simulation, wo man einen Cursor hat, diesen rumrotieren kann und Linien damit zeichnen kann. Allerdings gibt es Implementierungen, die ein bisschen mehr zulassen und eine davon wurde verwendet. Es gibt einen GNU-Make, das ist die Originale, in den Sprachen MATLAB R. Diese werden für Simulationen dergleichen eingerichtet, aber sind erstaunlich nutzbar für sowas. In den prozeduralen Dialekten PL, PG, SQL und PL, SQL von Oracle. Das hat eine Menge Hexen involviert, um überhaupt zu funktionieren. Wer sich fragt, warum eigentlich, können Sie sich zum Beispiel mal ausmalen, wie Exception Handling in einer Datenbank aussieht. Dafür muss man Transaktionen nutzen und ein bisschen mehr als das. Ja, genau. In PostScript selber, das wird generiert, wenn man was für einen Drucker macht. Darin haben Leute so Kunststücke hinbekommen, wie ein sich selbst lösendes Doku auszudrucken. In mehreren Minuten, weil die Drucker ja eine relativ lahmarschige CPU haben. In Visual Basic, das ist eine der wenigen, die nicht unter Linux läuft, sondern einen Windows-Host braucht. Und schließlich in VHDL, eine Hardware-Beschreibungssprache. Dafür mussten eine Menge Kompromisse in Sachen Eleganz halt eben gemacht werden, aber es funktioniert, habe ich gehört. Ja, ich habe selber noch eine Liste von anderen Programmiersprachen, die bisher noch nicht abgedeckt wurden. Der offensichtliche Kandidat ist Assembler. Warum, kann man sich denken? Ist nochmal eine ganz, ganz andere Stufe, als in C zu programmieren. Und noch viele, viele obskure oder sehr, sehr neue Programmiersprachen, die niemand wirklich ausprobiert hat. Genau. Ja, man kann natürlich für die Auswahl der Programmiersprache sich das Repository anschauen, mal feststellen, oh, das wurde schon mal in Ruby implementiert. Ich mache das nochmal. Es geht ja anscheinend. Oder man könnte sich auf einer der aufgelisteten Seiten mal andere Programmiersprachen anschauen, mal gucken, was ist populär, was ist unpopulär und sich eine geeignete auswählen. Ich fand dabei Rosetta Code am hilfreichsten, aber vielleicht habt ihr mit den anderen mehr Erfolg. Lobsters ist ein News-Aggregator. Der Tiobe-Index beschreibt halt eben Popularität anhand von Google-Suchen. Langpop ist ein alternativer Ansatz dazu. Gut, Wikipedia sollte eben ein Begriff sein. Und schließlich Rosetta Code ist dies eine Showcase von so ziemlich allen möglichen kleinen, überschaubaren Problemen in sehr, sehr vielen Programmiersprachen. Genau. Kommen wir zu den wünschenswerten Features für eine ausgewählte Implementierungssprache. Man würde am liebsten eine sequentielle Datenstruktur haben. Wenn man mit Rohspeicher hantieren muss wie ein Assembler, kann man machen, macht aber keinen Spaß. Eine assoziative Datenstruktur wäre auch nett. Das gibt es unter sehr, sehr vielen Namen wie Dictionary, Hashtable, Map, assoziatives Array, wie ein PHP, was auch immer. Aber wäre halt eben gut die Zahlen, ansonsten muss man das reimplementieren. Sei es in Form einer Liste oder eines Vektors oder indem man selber Hashing und dergleichen auf die richtige Tour macht. Funktionsreferenzen, das ist das allgemeinste Wort, was ich finden konnte für First-Class Functions, anderweitig auch bekannt als Funktionspointer in so Sprachen wie C oder Delegates in so Sprachen wie C#, wären ganz nützlich zu haben, muss man nicht haben. Man kann es auch ganz gut faken, aber es tut schon sehr weh, wenn man es nicht hat. Exception Handling. Klar, kann man in C machen. Man kann Error-Codes zurückgeben und irgendwo mal den richtigen Error nachschlagen, aber es ist nicht schön, das jedes Mal tun zu müssen, wenn es kritisch ist. Deswegen macht es das halt eben insbesondere das Implementieren eigenes Exception Handlings viel, viel einfacher, wenn man das schon drin hat. Var-Args sind wünschenswert, muss man nicht haben. Also, dass eine Funktion halt eben beliebig viele verbleibende Argumente annehmen kann. Und idealerweise auch noch einen Weg hat, um überhaupt so eine Funktion anwenden zu können, wie mit Apply oder einem Stat-Operator oder was auch immer anderen. Lexikalische Closures, das heißt also, dass man ja, eine Funktion hat, welche halt eben sich merkt, in welchem Environment sie aufgerufen wurde, damit sie darauf später zugreifen kann. Das ist zum Beispiel in so Sachen wie JavaScript nützlich, wenn man einen Callback irgendwo braucht, der eine bestimmte Funktionssignatur hat und man irgendwie noch zusätzliche Informationen übergeben möchte. Dabei kann man, mit dem Mechanismus kann man sich halt eben diese zusätzliche Information noch einschnappen, dass diese halt eben noch später verfügbar ist, wenn die Funktion tatsächlich aufgerufen wird. Und schließlich reguläre Ausdrücke. Damit ist das Parsen sehr, sehr viel einfacher. Man kann es auf die harte Tour machen und einfach selber einen Scanner und Lexer und so implementieren, aber gut, das habe ich einmal gemacht. Das ist relativ fiddlig, richtig hinzubekommen. Erforderliche Features, welche nicht im Guide genannt werden, Zahlen. Ich weiß nicht, wie mehr sohistisch ihr seid, aber sowas wie ein GNU-Make mit Plus und so reimplementieren, ich weiß nicht, das kommt mir ein bisschen zu hart vor. Erweiterbare Objekte. Das braucht man eben, wenn man eigene Datentypen definieren möchte und entweder die eingebaut in der Sprache verwenden will oder eigene machen möchte. Ein brauchbares Typsystem wäre ganz praktisch. Also am besten etwas, was mehr als Strings hat oder zumindest, wenn es Strings hat, so tut, als wären sie was anderes als Strings. Zu der Kategorie gehört Tickle. Das heißt, also, es ist nicht komplett unbrauchbar und es gibt auch eine Implementierung dafür. Man braucht I.O. für Konsoleninput, weil man einen Interpreter baut, der irgendwie Nutzereingabe braucht, aber auch für eine Datei einlesen. Wenn also Programmiersprache es erlaubt, eine Datei einzulesen, aber irgendwas Komisches mit dem Dateiinhalt macht, wie alle Newlines zu etwas anderem zu konvertieren, ist das nicht so gut. Präzise Zeitmessung, okay, muss man nicht zwangsläufig haben, aber ist nötig, wenn man Benchmarks dafür haben möchte für die eigene Implementierung. Alternative ist Shelling Out, das heißt also einmal eine Shell starten und einen Zeitstempel irgendwo reinschreiben, später wieder auslesen. Unschön, aber machbar, habe ich auch mal selber machen müssen. Und schließlich, Laden von Code aus anderen Dateien, das ist ziemlich wichtig. Ich habe für Chuck feststellen müssen, dass es das nicht wirklich gibt, sondern ein eigenes Ladesystem zusammenbauen müssen, was rausgefunden hat, welche Dateien geladen werden müssen und diese nacheinander damit den Interpreter aufgerufen hat, weil es nicht aus Code heraus möglich war. Das würde ich gerne euch ersparen, das tun zu müssen. Und Support für eine der verwendeten CI-Plattformen. Linux wäre am besten, aber es gibt auch alternativ OS X oder Windows. Und das ist aus der Konsole aufrufbar, ist auch ganz praktisch. Es gibt nämlich auch grafische Umgebungen, wie zum Beispiel Erweiterungssprachen für GIMP oder dergleichen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die auch ohne GIMP in grafisch laufen würden. Genau. Schritt 0. Hier habe ich die Grafiken vom offiziellen Projekt wieder verwendet. Hier sehen wir die grundlegenden Komponenten eines Interpreters. Es wird zu euch eingelesen, es wird evaluiert, es wird geprintet und das Ganze wird wiederholt. So lange, bis der Interpreter beendet wird, meist mit einem Ctrl-D. Genau. Wir wollen das so einfach wie möglich halten, damit wir uns sicher sind, dass das überhaupt irgendwie funktioniert. Und deswegen reichen wir einfach, was eingegeben wurde, durch, verarbeiten es gar nicht erst und drucken es direkt aus und loopen dann weiter. Genau. Am Ende werden wir dann eine REPL gebaut haben. Damit das funktioniert, muss unsere Konsole irgendwie funktionieren. Es kann sein, dass ihr eine Programmiersprache habt, an der das nicht geht und wo man abenteuerliche Hacks da drumherum brauchen muss. Ich glaube, die PLPGSQL-Implementierung verwendet das Auslesen aus einer Pipe oder so und ein weiteres Helfer-Skript, was Sachen da reinfüttert. Ja. Das Einlesen von Münzeneingabe sollte idealerweise abbrechbar sein. Wenn ihr also irgendwas habt, was auch nicht auf Ctrl-C oder dergleichen reagiert, macht das Testen ziemlich nervig. Falls nötig, könnt ihr da rumhacken, wie ihr wollt. Hauptsache, es sieht am Ende wie ein Interpreter aus. Dieser Schritt dient außerdem noch als Sanity-Check vom Testgerüst. Wenn alles da läuft, dann könnt ihr auch gut mit dem Rest da weitermachen. Ansonsten müsst ihr mal gucken, warum Make eure Dateien nicht mag. Optional in dem Schritt ist, Readline drin zu haben, also editieren von der Benutzereingabe, speichern der History, dass man dann beim nächsten Start wieder auf die vorigen Eingaben zugreifen kann, um alle Sachen wieder schnell auszuprobieren, statt sie immer copy-pasten zu müssen und dergleichen. Das habe ich in nur einer meiner Implementierungen drin. Ich habe es für eine andere aus Spaß mal nachgebastelt. Ist ganz interessant, aber ein komplett anderes Thema. Genau. In Schritt 1 tun wir ein bisschen mehr. Wir evaluieren noch gar nichts, sondern wir lesen einmal ein. Wir parsen die Benutzereingabe, wir reichen sie durch und danach drucken wir sie in schön wieder. Wenn wir das richtig gemacht haben, sollte es genauso aussehen wie vorher auch, bis auf das ein paar Leerzeichen weniger drin sind, wenn wir zu viel eingegeben haben. Genau. Hier implementieren wir zwei Sachen. Einmal Read, einmal diese eingebaute Funktion. Dabei ist halt eben ein erforderlicher Schritt, dass wir die Eingabe in sogenannte Tokens aufteilen, also halt eben minimale Bruchstücke, denen wir später besondere Bedeutung verleihen und so Sachen wie Whitespaces halt eben rausnehmen und Kommentare komplett ignorieren. Aus der Eingabe plus 1,1 wird halt eben dann die einzelnen Token Klammer auf plus 1,1 und Klammer zu erstellt. Das kann man relativ einfach mit Hilfe von Regular Expressions machen. Die nötige Regular Expression habe ich mal dahin gezeigt. Dafür ist halt eben ein Dialekt erforderlich, welcher halt eben diese ganzen Features löst. Sollte man sowas wie POSIX-A nutzen, muss man da ein bisschen umschreiben, damit das auch funktioniert, aber das ist grundsätzlich machbar. Ansonsten kann man das auch von Hand so in Tokens zerteilen. Das habe ich auch bei der Pico-Lisp-Implementierung machen müssen, weil die ganzen Regex-Libraries zu nutzen nicht trivial ist auf eine korrekte Art und Weise. Genau. Der Reader nimmt sich diese Tokens und liest aus denen exakt eine Form ein. Damit meinen wir halt eben einen zusammengesetzten Ausdruck. Das kann sowas sein wie eine 1, es kann auch sowas sein wie eine Liste von weiteren Formen. Genau. Im ersten Fall bezeichnen wir das als ein Skalar. Ansonsten könnte es eine Liste, ein Vektor, eine Map sein, die aus weiteren Formen besteht. Die Definition einer Form ist also rekursiv. Das heißt also, wir können Sachen beliebig schachteln, wie wir wollen. Uns wird dennoch korrekt eingelesen. Wir brauchen eine minimale Fehlermahnung an der Stelle. Das heißt also, wenn eure Sprache Exception Handling nicht unterstützt wie C, ist das eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, ob ihr damit auch klarkommt. Reader-Makros selber werden in diesem Schritt ebenfalls zu Objekten konvertiert. Das Quote, was wir vorher gesehen haben, eine Symbol oder eine Liste zu erzeugen, das würde zu einem Quote-Aufruf konvertiert werden. Der Printer ist der wesentlich einfache Teil der ganzen Geschichte. Der bekommt ein solches gepasstes Objekt und erstellt es dar. Man muss also hier kaum besondere Behandlungen machen. Und ja, aus Skalaren macht man die als Strings, aus komplexeren Formen, über die geht man rekursiv und printet jede einzelne zusammen mit den Zeichen da drumherum. Der Printer muss in der Lage sein, besondere Zeichen halt eben entsprechend maschinenlesbar anzuzeigen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Newline in einem String drin habt, muss er in der Lage sein, daraus ein Backslash N zu machen. Das gleiche gilt auch für Anführungszeichen. Alle Typen, die ihr da verwendet, müssen repräsentierbar sein. Ansonsten kann es euch passieren, dass wenn ihr irgendwas druckt, was dann noch nicht behandelt wird, euch euer Interpreter abschmiert. Genau. Hier ist wichtig, dass Kommentare und Newlines korrekt behandelt werden. Sonst könnte später das Einlesen von Dateien schwierig werden, weil eine Datei in der Regel aus mehr als einer Zeile besteht. Und ja, insgesamt würde ich das als den schwierigsten Schritt für Einsteiger beurteilen, weil man muss halt eben dafür in der Lage sein, alles korrekt parsen, drucken zu können, sowie ein funktionierendes Typsystem zu haben. Sonst geht das nicht. Aber sobald ihr über diesen Schritt seid, wird der Rest viel, viel einfacher. Genau. In Schritt 2 erweitern wir unser System und evaluieren tatsächlich etwas. Dafür gucken wir uns halt eben an, ob es halt eben, was es für ein Typ ist. Und wir implementieren sowie ein paar grundlegende arithmetische Funktionen wie Plus, Minus, Mal und Geteilt. Das heißt also, am Ende dieses Schritts hätten wir einen einfachen Taschenrechner. Genau. Eval selbst ist als ein Treewalker interpretiert. Es gibt verschiedenste Ansätze, um das zu lösen. In populären Scripting-Sprachen hat man Bytecode-Interpreter. Das heißt also, es gibt einen Compiler, der nimmt den Code, analysiert diesen, macht daraus Bytecode und evaluiert diesen mithilfe einer besonderen Virtual Machine. Das werden wir hier nicht machen. Das wäre vielleicht ein Thema, falls jemand mal dieses Projekt mal erweitern möchte. Stattdessen haben wir einen Treewalker. Das heißt also, wir gucken uns die Form an und schauen uns an, ist diese ein einfaches Symbol. Wenn ja, schlagen wir halt eben nach, wie ist das definiert, dieses Symbol? Ein Skalar evaluiert zu sich selber, also wenn wir einen String haben, ist das Resultat davon ebenfalls ein String, das gilt für Zahlen, Symbole, Keywords. Ansonsten haben wir halt eben weitere Sonderfälle, wie zum Beispiel, dass eine Liste als ein Funktionsaufruf interpretiert wird und wir uns deswegen alle Argumente mal anschauen, sie evaluieren und die nachgeschlagene Funktion mit diesen Argumenten aufrufen. Weiterer Sonderfall ist die leere Liste, diese evaluiert einfach zu sich selber, darf aber nichts an Funktionen anwenden. Wenn wir alles hier richtig gemacht haben an der Stelle, haben wir einen Taschenrechner, der beliebige Ausdrücke, die aus Plus, Minus, Mal und geteilt bestehen, evaluieren kann. Nichts Spektakuläres, aber ein Zeichen dafür, dass alles schön weitergeht. In Schritt 3 verbessern wir diesen Taschenrechner. Einerseits tun wir diese ganzen Definitionen für Plus, Minus, Mal geteilt in ein eigenes Environment rein. Das heißt, also, wir haben sie nicht mehr als Sonderfälle drin, sondern tun sie in eigene Teil hinein. Deswegen dieser separate Block. Sowie wir haben halt eben noch ein paar besondere Formen eingebaut, mit Hilfe denen wir Environments manipulieren können. Das heißt, wir können eine neue Definition da rein tun oder eine temporär anlegen. Genau. Zur Erläuterung, ein Environment, davon wird sehr viel gesprochen, aber selten erklärt. Das kann man sich vorstellen als eine Datenstruktur. Die hat einmal einen Slot, in dem ist halt eben ein Pointer auf ein äußeres Environment drin, also ein Verweis da drauf. Plus Bindings. Die kann man sich vorstellen wie ein Hash-Table, in dem man einmal einen Wert nachschlagen kann und ein Resultat dafür zurückbekommt. Die Logik dabei ist, dass man halt eben in dem Environment was nachschlagen kann, wenn man nichts findet, im äußeren Environment nochmal probiert, das ganz rekursiv wiederholt, bis man immer noch nichts gefunden hat oder etwas gefunden hat. Das hat halt eben den Nebeneffekt, dass wenn man sowas findet, man automatisch Shadowing bekommt. Also wenn man eine Variable an einen neuen Wert bindet, halt eben dieser neue Wert verändert, statt der alte Wert von außen. Genau. Das Binding selber besteht aus einem Namen und einem Wert, der denen zugeordnet ist. Man könnte also hier eine ganz normale Hashmap finden mit Strings als Keys. Und die besonderen Formen, die es erlauben, solche Environments zu manipulieren, sind Let Stern und Def Ausrufezeichen. Das Stern ist wahrscheinlich die Syntax übernommen aus Clojure selber, das findet man für interne Definitionen. Und einmal Def Ausrufezeichen, was sagen soll, hier passiert ein Seiteneffekt. Hier weisen wir etwas irgendwas anderes zu. Das hier ist keine reine Funktion, sondern diese verursacht irgendwas, was wir halt eben nicht so direkt wie Mathematik behandeln können. Diese werden besonders in EVL behandelt, diese Formen. Genau. Ansonsten werden normale Formen wie Funktionsaufrufe behandelt. Ja. Wenn wir das alles richtig gemacht haben, hätten wir danach einen Taschenrechner, in dem wir Sachen speichern können. Wir können also sagen, okay, x soll das Ergebnis dieser Kalkulation sein, das dann später in einer neuen Kalkulation wieder verwenden. In Schritt 4 fügen wir zu unserem Core noch weitere Hilfsfunktionen hinzu, damit das nicht mehr nur ein Taschenrechner ist, wie Vergleiche, Printen von Sachen und ganz einfache Listenfunktionen, zum Beispiel zum Erzeugen von Listen, prüfen, ob es eine Liste ist, ob sie leer ist und wie viele Elemente sie hat. Zudem fügen wir noch weitere besondere Formen hinzu, damit das mehr nach einer Programmiersprache aussieht, wie do zum Gruppieren von Statements, zum Gruppieren von Expressions, fn, Stern, um eine Funktion zu erzeugen und if, um Bedingungen halt eben zu prüfen und entsprechend was zu tun. Fn-Stern erzeugt eine benutzerdefinierte Funktion. Das kann man so für sich aufrufen. Wenn man das tut, sollte man am besten vom Printer angezeigt bekommen, dass hier ist eine Funktion. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ansonsten kann man sie auch aufrufen mit einigen Argumenten oder sie am besten an einen neuen Wert binden. Dann hätten wir eine benannte Funktion definiert. Das wäre also ein Lambda. Das hat ein aktuelles Environment, was es sich merkt, eine Argumentliste und einen Body, in dem halt eben der Programmcode da drin steht und in dem die Sachen, die sich auf die Argumentliste beziehen, entsprechend interpretiert werden, wenn sie aufgerufen wird. Dafür findet man am besten eine Closure, muss man nicht tun, macht aber Sachen viel einfacher, weil dann kann man es wie eine normale Funktion wieder aufrufen. Die Apply-Phase muss diesen Fall insbesondere berücksichtigen. Sie muss unterscheiden können, was eine eingebaute Funktion und was eine benutzerdefinierte Funktion und entsprechend richtig handeln. Alternativ kann man einen weiteren Sonderfall in EVL einführen, das habe ich in Chuck gemacht, weil es da sehr viele Sachen nicht gibt, inklusive Closures. If und Do müssen spezielle Formen sein, dass sie sich besonders verhalten. Du bekommst eine Liste von Argumenten und evaluiert sie alle, aber gibt halt eben nur das letzte zurück. If hingegen evaluiert nur selektiv, also entweder den einen Zweck oder den anderen Zweck, aber niemals beide. Wir führen hier eine Core-Datei ein, in der wir alle eingebaute Funktionen reinschreiben. Und wenn wir das richtig gemacht haben, können wir einfach Kontrollstrukturen verwenden. In Schritt 5 fügen wir Tail-Call-Optimization ein. Dieses Konzept bezeichnet, dass wenn wir besondere Rekursionen haben, wir diese erkennen können, daraus äquivalente Schleifen machen können. Genau. Das heißt also in dem Fall, dass eine Rekursion mit einem Return endet, bei dem die Funktion wieder aufgerufen wird, können wir erkennen, okay, das können wir in der Schleife behandeln. Dafür müssen wir halt eben nicht einen neuen Stack-Frame erstellen oder in eine Rekursionslimit reinlaufen, sondern wir können an der Stelle einfach normal zurückspringen und weitermachen mit den neuen Werten für die jeweiligen Argumente. Es gibt sehr viele Implementierungsansätze davon. Einige davon haben neue Scheme-Implementierungen hervorgebracht, wie Cheney on the MTA, was zu Chicken führte. Aber mal macht das ganz, ganz einfach, macht aus jeweils eine Schleife und verwendet einen Continue, falls es zu einer Telco-Optimization kommt. Ansonsten returnt es das Resultat. Es ist bei diesem Schritt sehr, sehr wichtig zu testen, dass trotz der Telco-Optimization nichts kaputt geht. Das heißt also, man muss gucken, dass das bestehende Code sich identisch verhält nach diesem Schritt. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, hätten wir Iterationen in Form von Rekursionen. Um mal kurz zu demonstrieren, wie das eigentlich aussieht, wenn Telco-Optimization möglich ist. Hier habe ich nochmal das Fakultätsbeispiel mal ausgepackt. Das ist das, wie ich das Original hier gezeigt habe. Hier ist keine Telco-Optimization möglich, weil der Aufruf von fact, der ist nicht, was returned wird. Was returned wird, ist Multiplizieren von x mit fact. Das können wir nicht optimieren. Um das tun zu können, habe ich jetzt ein anderes Beispiel gemacht, wo ich eine Hilfefunktion geschrieben habe, fact Stern. Diese nimmt noch ein zusätzliches Argument drin, indem es sein Zwischenresultat drin speichert. Und diese wird am Ende auch returned. Wenn wir uns die letzte Zeile davon anschauen, wird fact Stern selber aufgerufen und so returned. Diese können wir dann drin nutzen, in der Definition von Fact selber drin, mit Startwert von 1, weil 1 die Identität für Multiplikation ist. Genau. In Schritt 6 führen wir noch ein paar weitere Hilfsfunktionen ein und wir erlauben es überhaupt mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das heißt, wir haben hier Load-File, damit kann man halt eben Dateien einlesen. Die Definition davon habe ich am Anfang noch gezeigt. Wir haben Eval, damit können wir erzeugten Programmcode überhaupt wieder evaluieren und daraus etwas rausbekommen. Wir können auf die Liste von Argumenten im Hintergrund wieder zugreifen und wir haben noch weitere Hilfsfunktionen wie Slurp zum Einlesen von Dateien und schließlich Atoms, mit denen wir Mutationen von Varianten implementieren können. Eval selber wird als eine Closure interpretiert, die Eval mit dem REPL-Environment ausführt. Das heißt also, wenn man das richtig gemacht hat, sollte es möglich sein, dass sobald man neue Sachen definiert hat, sie in Eval ebenfalls verfügbar sind. Sonst ist das eine leicht kaputte Implementierung. Das heißt also, der Schritt könnte ein bisschen tricky sein. Das sieht man insbesondere bei der VHDL-Implementierung, die dafür stellt, dass man einen großen Sonderfall drin hat mit einem Switch-Case auf allen eingebauten Funktionen, damit das funktionieren kann. Genau. ReadString muss halt eben Read selber aufrufen, um aus einem String, den man der Funktion gibt, eine gepasste Datenstruktur zurückgeben zu können. Slurp liest eine Datei ein. Hier gilt das, was ich bei den Voraussetzungen angegeben habe. Man muss die Datei so, wie sie ist, in Stringform zurückbekommen. Sie darf nicht irgendwie manipuliert worden sein oder kaputte Newlines drin haben. Genau. Atoms sind eine besondere Datenstruktur für mutierbaren State. Die kann man sich wie eine Box vorstellen, der kann man Sachen reintun und dann was Neues da reintun. Oder zum Beispiel sagen, ich möchte den von den Wert da um 1 erhöhen und diesen neuen Wert da reinschreiben. Diese verwenden wir später für so Sachen wie das Generieren von neuen einzigartigen Symbolen oder zum Speichern von neuen Definitionen im Interpreter selber, der in ML geschrieben ist. LoadFile ist eine benutzerdefinierte Funktion, die habe ich vorhin noch erklärt, und die besondere Variable argv mit Sternchen und ein Skript muss es erlauben, dass unser Interpreter andere externe Dateien ausführen kann. Das muss man implementieren, damit man überhaupt ein Self-Hosting im Interpreter quasi haben kann. In Schritt 7 führen wir die Special Forms Quote und Quasi-Quote ein. Mit denen überhaupt ist es halt eben möglich, Makros zu implementieren. Damit das Ganze etwas praktikabler ist, haben wir noch die Funktionen cons und concat, mit denen man Listen, also zu einer Liste noch etwas hinzufügen kann oder von den Listen zusammenketten kann. Genau. Denn das Problem bis jetzt war, dass es war nicht möglich, das Interpreter einzugehen, dass ein Symbol am Ende wieder dabei rauskommt. Das heißt also, dafür brauchen wir Quote, damit das überhaupt möglich ist. Das gleiche gilt für Listen eben. Das gleiche gilt nicht für Listen, sondern nur für Listen mit Symbolen drin. Genau. Quote gibt einfach das Argument unverändert zurück. Das zu implementieren sollte nicht besonders schwierig sein. Quasi-Quote hingegen ist etwas schwieriger. Das kann man sich vorstellen wie in einer Templating-Sprache, in der man sagen kann, das hier ist eine Variable, ersetzt diese Variable mit etwas anderem. Das ist also wie Quote, aber erlaubt es halt eben, Werte einzufügen. Wir haben einmal die Variante unQuote, diese ersetzt einfach den Wert mit was auch immer man da reingegeben hat, und splice unQuote, diese splice es. Also es fügt halt eben den Anfang mit dem Wert, sondern mit dem Rest da ein. Wir sehen das halt eben ein Beispiel für, wir wollen 2, 3 in eine Liste einfügen. Wenn wir das mit normalen unQuote machen, kommt noch eine innen verschachtelte Liste heraus. Mit Splice Encode hingegen wird sie Teil der Liste und nahtlos daran gekettet. Diese Funktion brauchen wir, damit wir später in Eval Listen manipulieren können und bereiten es so auf Makros vor. So. In Schritt 8 implementieren wir dev-Makro, eine besondere Form, in der wir ein Makro definieren können, sowie als Debugging-Hilfe Makro expand, den wir auch später selber verwenden können. Wir fügen zudem auch noch einige Helffunktionen für Listen hinzu, nämlich das Referenzieren von einem beliebigen Element, das Referenzieren vom ersten sowie den verbleibenden Argumenten und wir haben noch einige eingebaut, wir haben noch einige benutzerdefinierte Makros wie cont und or. Genau, so. Makros selbst sind spezielle Formen, nur dass der Nutzer sie selber anlegen kann. Die Besonderheit dabei ist, damit das funktionieren kann, dürfen die Argumente nicht evaluiert werden. Das heißt also, wir brauchen hier eine andere Strategie als bei Funktionen. Unsere Makro-Definition selber sieht sehr ähnlich aus, wie wir eine benannte Funktion definieren, nur dass wir kein Dev-Ausrufezeichen verwenden, sondern Dev-Makro-Ausrufezeichen. Der Unterschied dazu ist, dass Dev-Makro ein besonderes Flag setzt, um zu sagen, das Symbol hier ist ein Makro. Genau. Wenn wir ein Makro aufrufen, werden hier nicht die Argumente evaluiert und eine Apply gemacht, sondern es wird das Makro-Aufruf selbst durch die Expansion ersetzt. Das heißt also, das Makro wird aufgerufen, es bastelt eine neue Liste an Programmcode zusammen und dieser wird stattdessen eingefügt. Das heißt, zusammen können wir uns im Prinzip unser eigenes if zusammen basteln oder ein cont oder was auch immer anderem uns da einfallen würde. Ich habe noch ein paar Beispiele nach dieser Folie da hinzugefügt. Die Expansion von Makros muss im Evaluator als erster Schritt passieren, damit das überhaupt möglich ist und wird so lange fortgeführt, bis keine Makros mehr im Code drin sind. Genau. Damit wir das debuggen können, machen wir noch Makro Expand halt eben verfügbar. Die Implementierung von Makros ist nicht besonders schwierig, aber sie zu debuggen kann ziemlich trickreich sein. Wenn wir es richtig gemacht haben, können wir dann so Sachen wie das Comment-Makro definieren. Für ein paar hilfreiche Makros habe ich hier mal when genommen. Aus zertigen Programmiersprachen kennt man das ja, wenn man if benutzt und mehr als ein Statement da drin haben möchte, man geschweifte Klammern für Blöcke verwendet. In Lisp, wenn man stattdessen do, das kann ein bisschen nervig sein, wenn man nur auf den Truthy-Fall testen möchte. Deswegen gibt es das Makro when in sehr vielen Implementierungen. Das ist relativ einfach umsetzbar. Hier machen wir ein if. Wir fügen hier den Test ein. Das heißt also, der wird so unverändert übernommen. Wenn dieser erfolgreich ist, wickeln wir ein do um den Body herum, damit das alles wie eine Einheit interpretiert wird. Wenn wir das nämlich weglassen würden, dann würde nur das erste davon interpretiert werden, sonst der else-Zweig. Nee, sonst das zweite davon greifen für den else-Zweig. Ein komplexeres Makro ist OR. Das ist in sehr vielen Sprachen built-in, wohl auch, weil es viel, viel schneller so umsetzbar ist. Hier haben wir das in Form von Makros implementiert, nicht zuletzt auch, um zu testen, dass diese auch wirklich brauchbar sind. Im Prinzip lässt sich die Logik zusammenfassen als, wir gucken uns an, ist da was drin? Wenn nein, ist der Wert von OR nil. Wenn ein Ding drin ist, dann geben wir einfach das erste Ding zurück. Wenn mehr drin sind, gucken wir uns den ersten Teil von der Argumentliste an. Wenn der truthy ist, geben wir den zurück, ansonsten machen wir mit dem Rest der Liste weiter und wenden auf diesen OR an. Das heißt, also, dieses Makro expandiert zu sich selber in diesem Fall. Deswegen sieht man am Ende noch ein OR mit dem Rest der Liste darin gespliced. Man kann was Analoges für AND auch machen, aber das kommt im Guide nicht vor. No. In Schritt 9 implementieren wir einerseits Exception Handling mit Try-Catch und andererseits fügen wir eine Menge Hilfsfunktionen hinzu. Diese werde ich jetzt nicht alle auflisten. Von denen sind die meisten Prädikate, aber auch wir haben noch einige weitere Listenfunktionen. Genau, Exception Handling. Wir haben dafür eine eingebaute Funktion. Einmal try, das fängt Exceptions. Wenn eine aufgetaucht ist, guckt sich an, wie sie mit catch halt eben behandelt werden sollte. Ansonsten wird der Code in catch nicht ausgeführt, sondern es wird normal weit fortgefahren. Throw erlaubt es einem, eine benutzerdefinierte Exception mit einem beliebigen Wert da drin zu schmeißen. Diese kann halt eben von catch auch wieder zurückgegeben werden. Genau. In diesem Schritt müssen wir die Fehlerwarnung, die wir in read angefangen haben, zu Ende führen. Falls die Sprache nicht Exceptions unterstützt, kann das anstrengend werden. Das habe ich in Schack gehabt, weil zwar die Sprache in der Lage ist, Exceptions zu werfen, allerdings man nicht in der Lage ist, irgendwelche selber verwenden. Man kann also nichts Neues definieren, man kann nicht throw sagen, was das Ganze relativ witzlos macht. Genau. Taktiken für sowas sind, man kann einen globalen Fehlerstatus haben wie Erno aus C. Das geht, ist aber ziemlich fehleranfällig. Oder noch besser, man kann Fehlerobjekte haben. Das heißt, dass man definiert einen weiteren Datentyp für Fehlerobjekte und gibt diesen zurück und guckt den sich dann später an. Das ist ganz gut machbar, aber man muss immer noch nach jedem Ding, was Eval irgendwie aufruft, checken, ist ein Fehler drin. Und dann gegebenenfalls returnen, weil sonst es passieren kann, dass man so eine Inception zu sehen bekommt, aber sonst weiter normal weitergemacht wird, was halt eben nicht so praktisch ist. Genau. Man implementiert die meisten fehlenden eingebauten Funktionen, inklusive Apply und Map. Die sind ganz praktisch, um einmal zu sagen, ich möchte jetzt eine Liste als Argument anwenden. Wie zum Beispiel gibt es die Stir-Funktion, bei der man weitere Argumente angibt, um die zu diesen, aus diesen einen String zu machen. Apply wird es erlauben, dass man Stir einfach eine Liste von Strings gibt und das genauso angewendet werden kann. Map hingegen geht über eine Liste, wendet einmal eine übergebene Funktion auf jedes Listenelement an und konstruiert eine neue Liste daraus. Damit kann man so Sachen machen wie inkrementiere alle Zahlen dieser Liste drin. Das ist halt dieses Schritt, es sollte eine brauchbare, minimale Programmiersprache sein. Theoretisch kann man an der Stelle aufhören. Allerdings wäre das ein bisschen bedauerlich, weil es ja noch Schritt A gibt. Dieser Schritt A gibt seitdem die Grundlage, dass man einen Self-Hosting-Interpreter hat. Das heißt, dass man irgendeine Implementierung nimmt, diese die Mal-Implementierung in Mal lädt und diese dann erfolgreich ausführt, um was auch immer zu evaluieren. Genau. Für dieses brauchen wir ein paar mehr Features. Wir müssen einmal die Definition von OR, die wir vorhin gesehen haben, inkludieren. Wir müssen sagen, welche Hostsprache haben wir. Ein Makro-Hilfe-Helferlein namens Gensim da rein tun und noch ein paar andere Sachen wie Metadaten-Support einbauen. Genau. Um Metadaten-Support drin zu haben, brauchen wir so Sachen wie Clone. Also wir müssen ein Objekt nehmen, es einmal duplizieren, sodass es nichts mit alten Objekten zu tun hat und dann Metadaten drin setzen. Das kann tricky sein, insbesondere wenn man es wie Java verwendet, weil Clone nicht ganz ohne Tücken ist. Aber Readline ist halt eben auch so ein Ding. Das heißt also, das wäre eine Funktion, die bekommt einen Prompt und liest dann eine Benutzereingabe vom Nutzer ein. Da hatte ich mit Chuck das Problem, dass beim Einlesen von Sachen vom Benutzer der falsche Wert eingegeben wurde, also der Wert, den ich eingelesen habe, von der äußeren Schleife wieder zurückgegeben wurde. Um das zu lösen, habe ich dann ein eigenes Readline selber kurzerhand implementiert. Genau. Wir führen dabei mal selber für die Tests im Skriptmodus aus. Das heißt also, wir setzen dafür ein weiteres Flag, das sagt, interpretiere das in der Sprache selber. Aber das führt zu mehreren Sachen, wie zum Beispiel, dass die Interpretation viel langsamer wird, weil hier haben wir ein ML-Programm, was wieder ein ML-Programm ausführt. Das ist langsamer. Das merken wir zusammen bei der Makroexpansion, weil diese ja verschachtelt ausgeführt wird. Das kann so Sachen, die OR beinhalten, sehr, sehr langsam machen. Dabei ist der langsame Skalar wahrscheinlich die Logo-Implementierung. Und wenn da was schief geht, ist es ziemlich tricky, das zu debuggen. Es gibt dafür ein paar Strategien, wie zum Beispiel eine gute Implementierung zu nehmen, da ein paar Printfs reinzuhauen und das mit der eigenen zu vergleichen, was sie ausgeben und zu gucken, wo die sich unterscheiden. Genau, das Hinzufügen von weiteren Testfällen ist halt eben besonders wichtig, um Leuten zu ersparen, da debuggen zu müssen. Wir haben noch ein paar optionale Sachen, die wir da rein tun können, wie Performance messen, also so zurückgeben, wie viele Millisekunden sind wir bisher gelaufen. Das ist für die Benchmarks ganz nett. Bei den Benchmarks ist unerwarteterweise nicht C die schnellste Sprache, sondern PyPy, weil die sowohl einen Interpreter ausspuckt, der JIT kompiliert und eine Menge Optimierung macht. Und ja, aber dafür hat eben eine halbe Ewigkeit braucht, um kompiliert zu werden. Ein anderer optionaler Schritt, den man kann, ist Interop. Das heißt also, einem eine Möglichkeit geben, mit der Hostsprache zu kommunizieren. In sowas wie Clojure ist das über Punkt gelöst. Damit kann man sagen, ich möchte jetzt diese eingebaute Methode auf diesem Objekt ausführen. Ansonsten kann man eine eigene eval-Funktion machen, die für die Sprache spezifisch ist und der einfach einen String geben. Zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt das in ELISP ausführen. So, weitere Schritte. Angenommen, ihr seid soweit gekommen, ihr seid fertig. Was könnt ihr jetzt an der Stelle machen? Nun, am offensichtlichsten wäre, ihr reicht eine neue Implementierung ein. Das könnt ihr machen, wenn es entweder keine dafür gegeben hat oder wenn ihr meint, dass eure Implementierung hinreichend anders ist als das, was vorher eingereicht wurde. Die C-Implementierung zum Beispiel nutzt glib als Library für Objektimplementierung und viele, viele andere Helferlein. Einen Pum ansieht C wäre ganz interessant zu sehen. Die würde sich halt eben dafür qualifizieren. Ansonsten kann man zum Beispiel das Projekt sich halt eben anschauen, mal es diskutieren oder überlegen, wie man es verbessern kann. Eine solche Möglichkeit wäre zum Beispiel, einen Spec einzureichen. Bisher die Sprache nur ein Guide, welcher nicht alles angibt, was man wissen müsste, um sie zu implementieren. An der Stelle kann man halt eben weitermachen. Man könnte die Implementierung selber nutzen, um eine eigene Programmiersprache zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn man denkt, oh, Clojure ist ganz cool, aber ich mag die Startzeit nicht so sehr. Ich implementiere jetzt mal in JavaScript neu. Da habe ich schöne, schnelle Startzeiten. Das kann man an der Stelle machen. Man könnte direkt in den Bereich PLT einsteigen, also der Programming Language Theory. Man könnte also mal anfangen, da Papers zu lesen, andere Sprachen sich anzuschauen, die dafür gemacht wurden. Es stehen eine Menge Optionen offen. Es gibt Blogs von Leuten, die sich ausschließlich damit beschäftigen und News-Aggregatoren wie Lambda the Ultimate. Man könnte einen Bytecode-Interpreter bauen, also einen verschlauen Interpreter, welcher hoffentlich wesentlich schneller ist, als was hier gebastelt wurde. Alternativ, Gleichinterpreter komplett hinter sich, lassen einen Compiler bauen. Dafür ist die ML-Familie erstaunlich populär. Das ist die, aus der so Sachen wie StandardML, OCaml und Haskell hervorgegangen sind. Dafür habe ich einiges von Projekten gefunden, die eine minimale Version davon kompilieren können. Ansonsten kann man sich so andere Sprachen wie Scheme anschauen oder auch Forth und Smalltalk. Wenn jemand dazu mehr Informationen hat, ich wäre gerne halt eben für Diskussionen dafür zu haben. Genau. Für Lesematerial habe ich einmal den Talk, der mich überhaupt dazu inspiriert hat, das mir alles anzuschauen, Scheme Implementation Techniques von Felix Winkelmann, der die Scheme Implementierung Chicken gebastelt hat. Das ist ein 2-stündiger Talk mit Slides dazu, der geht sehr, sehr viel mehr ins Detail, wie man tatsächlich wie ein Bytecode-Interpreter aussehen würde oder wie Clojure-Compilation eigentlich funktioniert. Man könnte sich, wenn man festgestellt hat, dass man Spaß an Clojure hat, die Clojure-Source selber anschauen, weil diese sehr, sehr gut lesbar sind und einem hilfreiche Tipps geben. Ansonsten wären so klassische Bücher, die es sonst dazu gibt, SICP, Structured Interpretation of Computer Programs. Dazu gibt es halt eben Grüppchen von Leuten, die da die Aufgaben daraus lösen, halt eben an dessen lernen, wie eigentlich diese ganzen Abstraktionen funktionieren oder wie ein metazirkulärer Interpreter eigentlich aussieht. Und Lisp in Small Pieces, was halt eben hauptsächlich eher durch Compiler-Konstruktion für Scheme und dergleichen durchgeht. Genau, damit sind wir am Ende der Präsentation. Ich hoffe, ich habe hier keinen allzu sehr hinter mich gelassen. Und ja, wenn es Fragen gibt, bitte.
Zeig mal den Chuck.
Chuck. Aber natürlich, natürlich. Mit was soll ich ihn herzeigen? Nee, das, die Interop hat er nicht. Also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dafür Interop einbaue, aber das war mir viel zu mühselig und vor allem gab es ein Problem, nämlich Chuck erlaubt es nur, die Zeit ordentlich zu messen, wenn man Audio ausmacht. Das ist halt eben ein bisschen doof für sowas, also kam es leider nie dazu, aber ich glaube, die Logo-Implementierung kann das auch nicht. Allgemein haben relativ wenige Implementierungen so eine Interop drin. Weitere Fragen?
Hast du das eigentlich auch schon mal mit Perl gemacht?
Also, nee, Perl hat jemand anderes gemacht, ja.
Also, genau. Was jetzt ein Aspekt, also Regular Expressions anbelangt, ne? Also
ja.
Das ist einfach die,
ja.
So die Perl Regular Expression Engine.
Genau, ja, die Regular Expression hier gezeigt wurde, ist auch eine Perl-kompatible Regular Expression.
Ja.
Ja. Ansonsten, falls dich Perl besonders fasziniert, es gibt jetzt ein Buch, Higher Order Perl, das erklärt ja dem verschiedenste Techniken, die aus funktionellen Problemen bekannt sind, wie man sie mit Perl umsetzen kann. Es ist ganz pragmatisch, anders als andere Bücher zum Thema und schon deswegen interessant zu lesen. Auch wenn ich selber nicht Perl programmiere. Higher Order Perl.
Higher Order Perl.
Ja. Genau. Ja, das habe ich hier nicht inkludiert, weil Perl ist halt eben nicht wirklich eine dafür bekannte Sprache, aber es ist dennoch ein interessantes Buch.
Bei Perl war es eigentlich so, oder? Die ist also der, das, wie hieß der nochmal, das entwickelt hat, da ging es im Wesentlichen.
Larry Wall.
Ja, genau, Larry Wall. Gerade ne, so Regular Expressions, also es ging im Prinzip um automatisierte Texte.
Genau, ja, das, wofür AWK vorher hingehalten hat. Ja. Weitere Fragen? Ansonsten, falls ihr euch nicht trauen sollt, eines zu stellen, aber hinterher mit mir diskutieren wollt, ich bleibe hier noch ein Weilchen. Und ja, ansonsten könnt ihr mich auch über E-Mail oder RSC oder was auch immer erreichen. Ach so, ja. Verdammt. So. Ja. Genau, ja. Ansonsten, ihr könntet das auf GitHub anklicken. Ich habe die Slides sind leicht anders schon für die FrostCon mal hochgeladen. Das heißt also, die könntet ihr euch auch anschauen, wenn ihr mehr Interesse am Material da habt. Oder ansonsten das Projekt selber. Weitere Fragen?
Ein Beistuhl wirst du aufstehen müssen.
Okay. Ja. Ja, gut. Okay. Ja?
Ist das Computer IT GmbH oder GmbH?
Oh, verdammt. Oh mein Gott. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das muss ich mal schnellstmöglich korrigieren, bevor mein Chef das sieht. Das soll eine GmbH natürlich sein, ja.
Das wäre das neue.
Mhm. Nee, nee. Nee, nee.
Mhm.
Ja. Okay, gut. Ansonsten, wenn du es abgetippt hast, würde ich das einfach mal das Ende der Präsentation mal einläuten.
Generelle Frage, was passiert mit den Vorträgen?
Ach so, die werden auf media.ccc.de, glaube ich, hochgeladen, richtig? Ja, genau. Also die werden auf der gleichen Plattform hochgeladen wie Vorträge von anderen CCC-nahen Veranstaltungen wie dem Congress oder der Frostcon. Das heißt, die können wir sich da später nochmal anschauen. Es ist ein öffentlicher HTTP-Server halt. Man kann da einfach mal draufklicken, die sich anschauen, die runterladen. Ja. Slides nicht, aber gut. Die kann ich selber dafür bereitstellen.
Okay. Das ganze Buch hat ja alle Perl jetzt als PDF.
Ja, genau. Das kann man sich online durchlesen, aber wenn du super findest, ein Auto unterstützen möchtest, kannst du es auch kaufen. Ja.
Diese Minute IT GmbH, ist die in Köln?
Die ist in Köln, ja. In der Südstadt. Also vorerst. Vielleicht ziehen die um, aber auch bleiben auch in Köln. Ja.
Großes Unternehmen? Oder ist es ein großes Unternehmen oder etwas?
Es ist relativ klein, es sind so um die 25 Mitarbeiter in Köln. Ja, ich habe auch einen Arbeitskollegen von mir hier. Hallo Moritz. Ja, genau. Also wenn du mich dazu ausfragen willst, kannst du es auch gleich tun.
Also Funktion größer werden. Das haben wir eben schon gesehen. Dann hat man viel aus. Klammern, die man schließen muss.
Ja, genau. Ja, wobei, vermeiden nicht wirklich, aber es gibt gute Texteditoren, die können für dich automatisch Klammern machen. Am bekanntesten ist PyEdit als Tool, um halt eben diese ordentlich zu verwalten zu können. Zum Beispiel kann man sagen, mach da noch ein Argument rein, ohne dass die von den Klammern irgendwie außer Balance gebracht werden. Und das ist ganz praktisch. Ich selbst fände es nicht, aber ich wette, mein Kollege kann dir das viel, viel eindrucksvoll demonstrieren als ich. Wenn er einen Laptop dabei hat. Ja, ansonsten gibt es jetzt auch genug YouTube-Videos und eine Seite namens Emacs Rocks, auf der sowas mal demonstriert wird und andere solche praktischen Techniken.
Eine Frage?
Ja.
Einfach mal zur Sprache senden, oder Moment ist, dass Leute damit ihr Geld verdienen.
Moment. Nee, das war Picolisp. Picolisp war diese eine, mit der der Erfinder halt eben selbstständig arbeitet und sein Geld verdient, ja. Mit der hier nicht. Die ist halt eben rein zu pädagogischen Zwecken entwickelt worden. Einfach mal, um Spaß zu haben, Leute zu sagen, was möglich ist. Oder meinst du Lisp an sich allgemein?
Ja, Lisp als Sprache.
Ach so, Lisp als Sprache. Also Lisp als Sprachfamilie eher, ja.
Du hast erwähnt, es ist eine sehr alte Sprache.
Es ist eine alte Sprachfamilie, ja. Ja.
Gibt es ein schlagendes Argument dafür, dass da Leute sich das Sprache interessieren? Also ich sehe, dass ein Peel, dass es anders ist. Ich sehe auch, dass ein Peel, dass es in Anführungsstrichen, ich sage, so weit reduziert ist, dass es auch eine interessante Herausforderung ist, Sachen, die ich mit anderen Sprachen in Anführungsstrichen nicht einfach und nicht elegant auf jeden Fall vielleicht. Ich habe das Gefühl, ich müsste da auf jeden Fall nochmal deutlich anders drüber nachdenken, wie ich mein Programm strukturiere. Was ist der schlagende Vorteil des Programms?
Nun, Lisp war so ziemlich die erste revolutionäre Programmiersprache, die sehr, sehr viele Abstraktionen und Features, die wir heute für selbstverständlich nehmen, überhaupt eingeführt hat. Eins davon ist Garbage Collection. Heutzutage ist kaum eine Programmiersprache ohne Garbage Collection denkbar. Es gibt ein paar neue, bei denen das nicht der Fall ist, wie Rust. Auch im Blick wert, finde ich. Und ja, Lisp halt eben, weil ich finde, die Sprache kommt einem sehr, sehr selten in die Quere. Wenn ich zum Beispiel was in JavaScript schreibe, ich kämpfe regelmäßig dagegen. Bei Lisp ist das nicht der Fall. Da kann ich mich tatsächlich ziemlich stark auf mein Problem, also auf meine Problemdomäne konzentrieren. Und es ist relativ entspannter, dem da drin zu basteln, weil so ziemlich alle Features, die ich haben will, sind drin. Und wenn sie nicht drin sind, schreibe ich ein Makro und habe es dann drin. Es gibt halt eben auch verschiedenste Dialekte von Lisp. Das hier ist halt eben ein pädagogischer, der ist halt eben so untergespeckt, dass es halt eben schwierig ist, da Sachen drin zu lösen. Es gibt halt eben problemorientiertere. Der älteste davon wäre Common Lisp. Das ist halt eben ein Industriestandard, der wurde geformt, nachdem viele Anbieter von Lisp-Machines, also Hardware-Implementierungen von Lisp, tatsächlich unzufrieden waren mit der Fragmentierung von ihren Lisp-Dialekten und einen gemeinsamen Standard haben wollten. Dieser hat ungefähr 2000 Seiten. Also im Vergleich zu Scheme ist das sehr, sehr viel mehr, was nur 50 Seiten hat im R5RS. Und den verwenden halt eben auch Firmen wie ITA, welche mittlerweile von Google übernommen wurden, für ihre Flugsuche. Das heißt also, ja, der ist im Einsatz. Es ist nicht besonders offensichtlich, wo und wofür, aber den könnte man wählen, wenn man halt eben das für berufliche Zwecke einsetzen müsste. Clojure ist halt eben der aktuell viel, viel populärere, wohl auch, weil es einem erlaubt ist, in eine Java-Umgebung einzuführen und dabei halt eben graduell darauf umzusteigen. Und nicht das Library-Problem hat, dass man sich auf Libraries von zweifelhafter Qualität verlassen muss, sondern einfach vorhandenen, gut abgegangenen Java-Code verwenden kann. Das heißt also, wenn, dann würde ich den empfehlen für sowas.
Wie groß können Projekte in Lisp werden? Also was ist so das Größte? Also mit Worten, kann ich die zum Beispiel in Lisp schreiben?
Nun, ja, das ist mehrfach passiert. Die bekannteste ist Emacs, die Proto-IDE. Ja, ja, die hat, eine Million Zeilen. Ja. Ja. Also Emacs hat 1 Million Zeilen eLisp-Code drin. Das ist ziemlich beachtlich, dass das immer noch gut zusammenhält und weitestgehend funktioniert. Also weitestgehend, weil ich reiche regelmäßig Bugs ein, ich kontributiere dazu, ich schreibe manchmal sinnlose Sachen wie einen Yarncat-Screensaver dafür, auch auf GitHub einsehbar. Und ja, also es ist halt eben beachtlich, dass halt eben das Projekt so über 30 Jahre halt eben zusammengehalten hat. Das ist etwas, was ich bei nicht vielen Projekten sehe, vor allem, dass es halt eben einer Zeit entspricht, wo wir noch sehr, sehr rudimentäre Versionskontrollsysteme hatten. Und ja, ich weiß nicht, ob es größere Projekte als Emacs gibt. Wahrscheinlich, aber die sind nicht wirklich bekannt. Niemand weiß, wie groß die seine Flugsuchmaschine ist. Ich nehme aber schon stark an, dass die ziemlich komplex sein wird. Allgemein ist aber Organisation problemlos möglich, sobald man Namespaces hat oder einzelne Programme schreiben kann oder Services, die miteinander kommunizieren. Okay, weiterer Diskussionsbedarf. Okay, dann würde ich diese Fragerunde schließen wollen. Wie gesagt, ihr könnt auch später mit mir reden, falls euch noch irgendwas einfällt. Ich bin hier für mindestens eine Stunde noch hier. Aber ja.